das war schon irgendwie ganz neu, weil ich irgendwie nochmal irgendwie gehen lernen musste, so ganz. Es klingt super pathetisch, aber es war wirklich, ich hatte das Gefühl, ich bin nochmal 7 Jahre in meiner Entwicklung irgendwie zurückgeworfen. Also ich bin irgendwie wieder 16. Und wie läuft das alles?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Joachim. Joachim ist in Tagusins in Südtirol in Italien groß geworden. In seiner Jugend hat er viel Rückhalt in verschiedenen Gruppen gefunden und früh seine Freude daran entdeckt, im Bühnenlicht zu stehen. Und doch gab es rund um sein Coming-out auch Momente des Alleinseins. Auch weil sein Weg zu seinem queeren Selbst mit inneren Hürden verbunden war. Mit Joachim rede ich deshalb über den großen Wunsch nach Zugehörigkeit, den Prozess, das eigene Ich benennen zu können und wie er im Fernsehen queere Impulse setzte, die er sich selbst als Kind gewünscht hatte. Hallo Joachim.
Hey.
Hi. Schön, dass ich dich heute interviewen darf. Richtig aufregend, mein erstes Interview über Zoom. Joachim, bevor wir mit allen Sachen starten, mit welchem Pronomen fühlst du dich wohl?
Er, ihm, sein, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Danke. Joachim, du bist in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tagusins in Südtirol groß geworden. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, so ungefähr. Also Tagusens, sagt man eigentlich.
Tagusens, aber okay. Und ich habe nachgeguckt, Tagusens hatte zuletzt, wie ich das gesehen habe, so 100 EinwohnerInnen, was ich gefunden habe zumindest.
Ja.
Das ist richtig wenig.
Ja, das ist richtig wenig. Also wenn man jetzt die Hühner und die Kühe wahrscheinlich dazu zählen würde, dann so Millionenstadt, aber nur die Menschen, ja, ist wenig.
Und Tagusins liegt in der Nähe von Kastelruth.
Genau.
Und da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Ich kenne natürlich die Kastelruther Spatzen.
Wie schön.
Kennst du die auch? Also kennst du die in Persona? Hast du die mal getroffen oder kennengelernt?
Nein, ich kenne die nicht. Natürlich kenne ich sie. Ich muss auch dazu sagen, dass sogar, also meine Mama war mit zwei von denen auf der Schule. Und dadurch, dass ja auch irgendwie Kastelruth, die gesamte Gemeinde, irgendwie nicht so groß ist, kennt man sich natürlich vom Einkaufen oder Wahlen oder so, wo man sich so begegnet.
Und wenn ich Tagusins sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu in den Kopf kommen?
Einmal Kälte und Winter, also vor allem wirklich Kälte, sehr, sehr kalt. Dann würde ich sagen, glaube ich, die No Angels. Und dann würde ich sagen, sowas wie Räuberbande.
Ich könnte chronologisch vorgehen, aber ich habe natürlich das größte Interesse, was hat es mit den No Angels auf sich?
ich habe, glaube ich, in meiner Kindheit und Teenagerzeit sehr, sehr viel Fernsehen geguckt und sehr, sehr viel Musikfernsehen geguckt. Und also es gibt so eine Erfahrung aus meiner Kindheit, die sich krass eingebrannt hat. Das war einfach, wie ich von Something About Us, damals gab es ja noch VHS-Kassetten und ich habe irgendwie The Dome aufgenommen auf Video und habe dann irgendwie mit dem Video die Choreografie von Something About Us von den No Angels auswendig gelernt.
So. Wow, wie alt warst du da?
So, keine Ahnung, ich muss wahrscheinlich 9 gewesen sein oder sowas oder 8 oder 10.
Nicht schlecht.
Sowas in die Richtung.
Kannst du die immer noch?
Ich kann ein paar Moves tatsächlich. Also gerade ist es ganz lustig, weil gerade ist ja schon wieder so ein No Angels Hype und irgendwie habe ich jetzt erst neulich mal irgendwie auf Spotify wieder die Songs angehört und habe mich dann irgendwie so dabei ertappt, wie ich irgendwie bei ein paar Moves einfach so merke, ah ja, das war das und so. Also genauso ja. Ist es mit irgendwie Daylight in Your Eyes und so weiter.
Und genau. Räuberbande hast du gesagt. Ja. Da wittere ich eine Story über deine Kindheit.
Ja, voll. Also vor allem irgendwie die frühe Kindheit, weil als ich irgendwie noch sehr klein war, da gab es irgendwie in Tagusens sehr, sehr viele Kinder. Oder was heißt Kinder? So einfach kleine Menschen zwischen 1 und 15, die viel miteinander unterwegs waren und die auch irgendwie im Sommer dann immer Völkerball irgendwie auf den großen Feldern gespielt haben. Und dann irgendwie, wenn wir dann so 6, 7 waren, sind wir dann zusammen in den Wald und es waren keine Erwachsenen dabei, sondern irgendwie nur wir, weil wir halt alle Kids irgendwie von den Bauernhöfen da waren, wo halt irgendwie die Eltern tagsüber einfach gearbeitet haben und wir aber dann für uns so in den Wald entwischen konnten. So. Und das war irgendwie sehr, sehr schön und sehr aufregend und auch irgendwie, wir waren da krass autonom. Und das fand ich irgendwie schon sehr, also das verbinde ich schon immer noch sehr mit dem Ort und ich bin auch jetzt immer noch beim Spazierengehen sehr gern, also wenn ich mal da bin, so, aber dann bin ich sehr gern immer noch an diesen Orten, wo wir damals waren.
Gibt's die Bande heutzutage noch?
Nein, tatsächlich gar nicht mehr. Also einige von uns sind weggezogen und auch so der Großteil der Clique hat sich so schon sehr stark auseinanderentwickelt, als wir irgendwie 14, 15 waren. Also als die anderen dann irgendwie, also weil wir auch dann relativ weit zur Schule mussten und dann auch in unterschiedliche Städte sind und auch einfach, also was uns verbunden hat, glaube ich, war der kleine Ort, an dem wir alle zusammen waren. Aber an sich hatten wir, glaube ich, alle sehr, sehr unterschiedliche Interessen so.
Ja, aber klingt ja auch wie so ein eigener kleiner Kosmos, den ihr euch da irgendwie erschaffen und erobert habt und durch den Wald gestreunert seid und Unfug am See getrieben habt. Whatever that means.
Wow, that sounds
Jetzt hast du schon gesagt, während die Eltern tagsüber arbeiten mussten, deine Eltern hatten einen Bauernhof.
Ja, genau.
Hast du damit angepackt? Hast du auch so Bauernhof-Skills erworben? Oder wie war das für dich, auf dem Bauernhof auch groß zu werden?
Ja, das stellt man sich immer sehr romantisch vor, ne? Ich muss mich outen, ich habe tatsächlich kaum was mitgeholfen. Also ich war, meine Geschwister waren da sehr, sehr fleißig. Also ich habe 3 ältere Geschwister und die waren da alle sehr, sehr eingebunden. Ich hatte da irgendwie, glaube ich, als Jüngster immer schon so eine Art Selbstbewusstsein, irgendwie zu sagen, nee, ich guck lieber Fernsehen, ich kann dann irgendwie in der Küche ein bisschen helfen, aber irgendwie so aufs Feld und irgendwie in den Stall ist nicht so mein Ding. Also ich habe schon, also irgendwie, klar gab es irgendwie tägliche kleine Arbeiten, wo ich irgendwie meinem Papa dann geholfen habe, wenn der mal irgendwie nur frisches Gras von der Wiese geholt hat als Futter für die Tiere, dann bin ich da mit und habe da irgendwie schnell geholfen. Aber irgendwie so bei den großen Heuaktionen im Sommer und so weiter, da habe ich mich meistens sehr rausgehalten.
Stattdessen hast du mir ja auch erzählt, du warst ja auch, also das heißt stattdessen, aber einen Teil deiner Zeit hast du ja auch verbracht in einem Verein, der heißt Südtirols katholische Jugend.
Ja.
Wie hast du dahin gefunden? Also ich nehme jetzt auch einfach mal an, so Katholizismus, also mein Bild von Italien ja sowieso katholisch und nicht evangelisch, wenn überhaupt christlich. Ich nehme an, so Katholizismus hat ja auch eine große Rolle gespielt, auch bei euch in der Region, ne?
Ja, voll. Also Südtirol ist ja auch irgendwie schon eigentlich durchgehend katholisch. Also da gibt's wenig anderes. So, und ja, ich war da schon aktiv, also das hing so ein bisschen auch damit zusammen, dass ich vorher halt Ministrant war, heißt Messdiener, sehr, sehr lang, und als das irgendwie nicht mehr so richtig ging, weil ich dann irgendwie zu alt war, dann ist das eigentlich direkt übergegangen in diese, also in diesen Verein Südtirols katholische Jugend, und da war ich dann auch recht aktiv, bis ich 18, 19 war. Ich habe überhaupt sehr viel Zeit als Jugendlicher verbracht mit so Aktivitäten, die irgendwie viel mit Gruppe oder mit Sozialem, also ich habe auch irgendwie viel getanzt und so und war da irgendwie so unterwegs. Ich glaube, bei der Südtirols katholischen Jugend hat vor allem das funktioniert, dass es nicht Fußball war oder sowas, wo ich einfach irgendwie für mich nicht so eine Zugehörigkeit verspürt habe, sondern da wurden irgendwie eher Texte verhandelt oder irgendwie Positionen, und die Freizeitaktivitäten, die man da gemacht hat, waren auch irgendwie so ein bisschen breiter gedacht. Also jetzt nicht nur irgendwie sportlich, als sportlicher Schwerpunkt oder sowas. Und da habe ich mich, glaube ich, dann eher gesehen. Also natürlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich da dann irgendwie Jugendkreuzwege organisiert habe und auch welche Gesinnung ab und an da auch so ein bisschen mitfließt, die vielleicht gar nicht so problematisch ist, aber die halt schon sehr traditionell ist und die ich irgendwie auch, glaube ich, aus heutiger Perspektive nicht mehr unterstützen würde, war ich da irgendwie dabei und habe da viel für mich gesehen, irgendwie, wo ich mich beteiligen kann oder wo ich irgendwie dabei sein kann, so. Ja.
Ich habe auch mal nachgeguckt, eine Aktion ist mir bei deren Website besonders ins Auge gestochen, und zwar heißt die Feel the Dome.
Ja, super, ne?
Wow, also ich habe gesehen, da gehen die so in Kirchen, in diese epochalen Bauten und machen da Mucke und so Lasershows und Projektionen, und dann kann man da hingehen und kann so ein Musikerlebnis für mehrere Sinne haben. Sieht richtig spacig und richtig toll aus. Im Moment klappt das nicht wegen Corona.
Ja.
Schade. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal die Chance habe, Feel the Dome zu sehen, ich würde es auf jeden Fall machen. Ja. Jetzt hätten wir schon kurz gesprochen über deine Bande, kurz über deine Eltern, jetzt über die Kirche. Kannst du dich daran erinnern, gab es da irgendwie auch mal Momente, wo ihr Raum hattet, über queeres Leben zu sprechen? Oder hast du da irgendwie auch mal queere Lebensrealitäten wahrgenommen?
Nee, also leider muss ich wirklich sagen, gesprochen darüber wurde irgendwie überhaupt nicht. Also, also natürlich wusste ich, dass es das gibt, so.
Woher wusstest du das?
Ich glaube aus dem Fernsehen und aus der Bravo. Also das sind so die Dinge, die mich irgendwie da, also die Bravo war schon sehr prägend, muss ich sagen. Klingt so, als wäre ich irgendwie, glaube ich, in den 80ern aufgewachsen, aber das war schon prägend. So.
Für mich auch, voll.
Weil das,
also ich bin Jahrgang 90 und für mich war die auch super prägend.
Ja. Nee, eben, weil da wurden irgendwie Realitäten abgebildet, die mir irgendwie fern waren. Mit denen, also wozu ich auch, glaube ich, ganz oft ein ganz befremdetes Gefühl hatte. Also ich konnte irgendwie, ich habe das nicht gesehen und habe so gesagt, ah, danke, Identifikationsvorlage. Es war überhaupt nicht so, sondern mich hat es genauso verwirrt, aber also in der, sage ich jetzt mal, in meiner Realität in Südtirol war das, also wurde das irgendwie, nee, es kam nicht vor. Also es war schon so, dass ein Ex-Freund von meiner Schwester tatsächlich sich, nachdem er sich von ihr getrennt hatte, geoutet hatte. Der hatte auch einen Partner. So, das wusste man auch, aber das war auch irgendwie, das war immer so als explizite Ausnahme da. Und es wurde auch quasi immer in Kontexten von natürlich nicht queeren Personen sehr belächelt. Und mit, ich war eher quasi mit dieser Bewertung konfrontiert als mit der Sache selbst. So. Und die prägt, glaube ich, dann schon irgendwie so eine Wahrnehmung.
Voll. Und ich kann da ja richtig gut anknüpfen. Also das, was du ja gerade geschildert hast, ist ja quasi die Hauptmotivation oder auch so der Hauptausgangspunkt, warum ich meinen Podcast mache. Weil ich hatte ja irgendwie auch so, ich habe das als Heranwachsender schon wahrgenommen, so, ne, dass es queere Menschen gibt. Aber das war ja nie was, was ich gedacht habe, das könnte ich selber sein. Und ich weiß noch, wir hatten einmal ein schwules Paar bei uns auch im Ort wohnen, über die sich dann tatsächlich irgendwie auch so das Maul zerrissen wurde. Die sind dann auch relativ schnell auch wieder weggezogen. Das waren halt Außenstehende, die dazugekommen sind, und das waren halt niemand so aus unserer Lebensmitte, und die waren dann halt auch wieder weg so. Und ich konnte mich mit denen gar nicht so richtig identifizieren in dem Moment. Du warst dann ja aber auch mal selber im Fernsehen und auch tatsächlich mit relativ jungen Jahren, mit 13, ne?
Ja.
Wie bist du da ins Fernsehen gekommen?
Ich habe als 13-Jähriger habe ich in Südtirol bei so einem, da gab es in der Zeitung, gab es so einen Beitrag, dass die jetzt irgendwie so einen Song, wie hieß das, New Talents Festival hieß es, und da konnten sich junge Kids und Teenager zwischen 8 und 13, glaube ich, bewerben. Bei einem Gesangswettbewerb einfach mitmachen. Und ich wollte da erstmal, glaube ich, mich nur als Background-Dancer eigentlich so bewerben, weil das haben sie auch gesucht. Und
mit deiner No Angels-Choreografie.
Mit meiner No Angels-Choreografie natürlich. Und dann hatten die mich aber am Telefon und haben dann gesagt, ach, und willst du singen auch? Und ich dann so, oh, ja, vielleicht. Und dann bin ich da zu diesem Casting hin. an einem Sonntag war das und wurde dann da irgendwie genommen und dann haben da irgendwie 10 Kids bei so einem Freilicht-Happening gesungen und da habe ich dann den Beitrag, dann habe ich dann irgendwie den Wettbewerb gewonnen und dann wurde quasi das Video von diesem Wettbewerb nach Wien zum Kiddie-Contest geschickt. So, eigentlich nur als, genauso wie alle anderen Bewerbungen, aber die haben sich halt so ein bisschen bemüht, dass das ein gutes Demo-Tape ist, so, und dann wurde das Video eben dahin geschickt und dann bin ich da irgendwie reingekommen und dann war ich da im Finale vom Kiddie-Contest vom ORF in Österreich. Und und das war auch irgendwie damals so ziemlich unwirklich und auch recht schnell. Ich hatte doch total wenig Erwartungen an das, weil ich weiß noch, dass wir sind da zu so einem Halbfinale rausgefahren und ich wollte eigentlich nur ins Musical in Wien, weil das war so mein Ding, so da will ich hin. Und dieses Halbfinale war so ein Nebending, weil ich dachte, das ist für mich sowieso nichts. Also irgendwie so, kleiner Landjunge macht im Fernsehen, what the fuck, da passiert eh nichts. Und dann hat es aber irgendwie trotzdem geklappt und dann gab's, also weil ich glaube, ich muss jetzt einfach auch die Geschichte von diesem Home-Video einfach erzählen.
Bitte. Also, wollte ich ja so ein bisschen drauf hinaus, weil ich das so cute finde.
Und bei dieser Castingshow da im Fernsehen gab es dann irgendwie, wurden im Finale alle teilnehmenden Kids mit so einem Home-Video vorgestellt. Also die waren dann auch in Südtirol und haben mich mit meinen FreundInnen damals irgendwie gefilmt und wir waren da, das war so lustig, weil sie haben uns auf einem Fußballplatz gefilmt und die Story war so...
Womit du eigentlich gar nichts anfangen kannst, ne? Du hast ja vorhin schon gesagt, Fußball ist ja gar nicht gar nichts für dich.
Ja, genau, und das war natürlich auch dann das Narrativ. Ich stand so da und habe irgendwie gesagt, hey Leute, Fußball ist total langweilig, lass uns lieber shoppen gehen. Und dann die restliche Szene fand dann in dem Laden statt, wo meine Freundinnen und ich irgendwie uns unterschiedlich anziehen und großen Spaß beim Shoppen haben. Und es ist eigentlich total lustig, weil halt wirklich ein großer Teil meines Freundeskreises immer noch sagt, unbewusst hast du dich eigentlich schon mit 13 geoutet und bist zur schwulen Ikone geworden. Es ist verwundernswert, dass es dann doch irgendwie noch 10 oder 11 Jahre gedauert hat, bis es dann wirklich passiert ist.
Classy gay, wow.
Classy gay, aber halt wirklich so. No Angels, shoppen gehen, wumms.
Nice. Oh, ich hätte das gerne gesehen, glaube ich. Toll. Ich glaube, ich hätte dich ein bisschen angehimmelt dafür, wenn du da auf diesem Fußballfeld stehst. Ich kann mit Fußball auch gar nichts anfangen. Ich finde das immer ganz furchtbar. Es gab mal, ich habe das einmal probiert und weiß nicht, ich habe beim Training geweint, weil ich das einfach alles ganz scheiße fand. Ach, ich glaube, ich hätte dich da gerne gesehen, wie du sagst, nee, lass mal lieber shoppen gehen. Ich hätte das, glaube ich, toll gefunden. So ganz bewusst ging dein Outing ja, dein Coming Out dann los mit 23, richtig?
Ja, 23.
Genau, war das der Start deines inneren Coming-Outs oder deines äußeren Coming-Outs?
Das war eigentlich das äußere Coming-Out. Ich glaube so wirklich das innere Coming-Out und das äußere Coming-Out, also wo ich wirklich so gesagt habe, ja, okay, so ist es jetzt und nach außen kommuniziert, so ist es jetzt, das ist dann fast gleichzeitig passiert. So, aber so das innere Coming-Out ging halt krass lange hin, würde ich mal irgendwie so beschreiben.
Und das Spannende ist ja auch noch, bis du 23 warst, hattest du auch noch eine Freundin und hast eine heterosexuelle Beziehung geführt, richtig?
Ja, genau. Ich habe mit 17 meine Freundin kennengelernt.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Übers Theater tatsächlich. Also wir waren beide eigentlich in der Schulproduktion mit drin. Sie war eigentlich mit der Schule fertig, hat aber bei der Produktion noch mitgearbeitet. Und ich war damals noch in der Schule und wir haben uns irgendwie auf Anhieb total gut verstanden. Es war auch irgendwie am Anfang so ganz viel Geblödel und so weiter. Und dann wurde das aber relativ schnell dann doch konkret. Und wir haben dann sehr lange noch gebraucht, bis wir uns so richtig angenähert haben, weil es auch so ein bisschen komplex war, weil sie war 4 Jahre älter als ich und ich war 16 und so. Und als wir dann zusammengekommen sind, war ich 17 und so weiter. Aber ja, und eben wie gesagt, wir waren dann irgendwie 5 Jahre zusammen.
Und was hat sich dann verändert? Von 17 bis 23.
Ich glaube, ich wurde wahnsinnig unzufrieden. Also, aber nicht so, dass ich das hätte rational benennen können oder irgendwie auf irgendwas zurückführen können. Aber ich habe einfach gemerkt, wie ich in dieser Zeit extrem unentspannt wurde, extreme Schwierigkeiten auch hatte mit, glaube ich, mit Emotionen, auch extreme Schwierigkeiten hatte mit mir selber auch meine Emotionen einzuordnen. Und das hat dann irgendwie schon auch leider, so würde ich mal sagen, so ab 21 schon sehr stark auch mein Leben irgendwie dominiert. Also dazu kam dann auch noch, dass damals eine chronische Krankheit bei mir auch noch mitdiagnostiziert wurde, was eigentlich nicht damit zusammenhängt, aber doch irgendwie. Also weil es sich, glaube ich, gegenseitig schon irgendwie krass bedingt hat. Und das habe ich halt irgendwie gemerkt. Und ich habe, glaube ich, da ganz lange einen Ausweg gesucht daraus, aber für mich auch keinen gesehen, weil ich das Gefühl hatte, auch damals, also so sage ich mal zwischen 17 und 23, dass es ein paar Entscheidungen in meinem Leben gibt, die ich schon bereits getroffen habe und die, glaube ich, nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
So. Was waren das so für Entscheidungen?
Ich glaube, ganz banal gesagt, glaube ich, würde ich schon sagen, ich habe mich, glaube ich, an irgendeinem Punkt von meinem Teenager-Dasein entschieden, dass ich heterosexuell bin. Ich habe mich dazu entschieden. So. Und genauso hatte ich mich, glaube ich, dazu entschieden, mich an diesen Bildern, die mir vorgelebt werden, zu messen.
Genau, wenn du sagst Entscheidung, war das eine bewusste Entscheidung, weil eine Entscheidung impliziert ja für mich auch, da gibt es auch noch eine andere Alternative, für die ich mich auch entscheiden könnte.
Ja. Naja, ich glaube, die Alternative habe ich schon gesehen, nur war die Alternative irgendwie für mich nicht attraktiv oder darin habe ich mich irgendwie nicht sehen können. Also gerade, was wir irgendwie auch vorhin besprochen haben mit diesem, gab es Bilder, mit denen ich irgendwie konfrontiert? Nee, ich hatte die Bilder nicht. Also ich hatte damals auch in der Zeit schon, hatte ich Freunde, die schwul waren, die geoutet waren. Ich hatte eine gute Freundin, die bisexuell war, die das auch offen kommuniziert hat, die meine Freundin hatte und dann einen Freund hatte und so. Aber ich konnte das auf mich nicht anwenden, weil ich mit deren Selbstbewusstsein nicht, also das konnte ich nicht auf mich anwenden und gleichzeitig konnte ich auch gerade irgendwie bei den Jungs, die in meinem Umfeld irgendwie schwul waren, hatte ich das Gefühl, ich bin nicht wie die. Also ich find die weder attraktiv, noch habe ich das Gefühl, dass ich mit denen eine Realität teile. So, das war für mich wahnsinnig schwierig.
Woran hast du das festgemacht, dass ihr euch keine Realität teilt? Das kann ja auch einfach nur ein Bauchgefühl sein.
Ich glaube, es war, glaube ich, total Intuition. Also so, es war wirklich so ein, ich bin nicht wie die.
Also ich verstehe das voll.
Ich hatte auch in der Zeit, also ich hatte einen sehr gemischten Freundeskreis eben und ich habe mich auch, ganz komisch, weil es ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so stark so, aber ich habe mich damals irgendwie dann mit den heterosexuellen Jungs viel, viel besser verstanden irgendwann und habe mich dann auch sehr irgendwie, also meine zwei besten Freunde waren beide heterosexuell. Ich muss auch sagen, die haben mich dann bei meinem Coming Out krass gestützt. So, das war irgendwie total gut, aber irgendwie in der Zeit davor war das nicht möglich. Also das war nicht möglich. Ich habe diese Person gesehen und ich mochte die und ich fand das irgendwie cool, aber ich dachte, nee. Vor allem war das auch schwierig, weil ab und an kam auch von ihrer Seite, ja, aber du hast doch auch zumindest eine B-Tendenz hast du ja schon. Und ich musste das immer wahnsinnig ablehnen, weil ich das Gefühl hatte so, nee, also ich habe das auch immer als Angriff verstanden. Das war irgendwie echt schwierig. Also das war wirklich schwierig.
Naja, ich verstehe das voll. Also ich meine, ich habe ja auch irgendwie mit dieser Reise, die ich mit diesem Podcast mache, zum Beispiel da auch erst gelernt, Sachen für mich benennen zu können oder den Finger drauflegen zu können. So. Und ich habe jetzt mit 30 natürlich irgendwie ganz andere Fähigkeiten, ein ganz anderes Wissen, eine ganz andere Analyse, was Situationen angeht, wo ich sagen kann, jo, ich kann jetzt im Nachhinein meinen Finger drauflegen. Damals wusste ich es nicht, weil du gerade sagtest, so, das war so Intuition. Ich glaube, bei mir war es das auch. Und mir hat tatsächlich da so auch eine Sprachlichkeit und ein Vorstellungsvermögen für gefehlt, um Sachen einfach konkret benennen zu können. So. Mhm. Und weiß noch, mein inneres Coming-out ging ja so mit 18 los, mein äußeres eher so mit 23. Dieses, ich nenne es mal so, Anbiedern an eine heterosexuelle Welt und Lebensrealität hatte für mich ja auch immer, für mich hatte das immer was mit, kann ich heutzutage sagen, auch erst mich mit meiner queeren Identität auseinanderzusetzen, heißt halt damit auch, ich muss mich aktiv damit auseinandersetzen, dass ich halt zu einer gesellschaftlichen Minderheit gehöre, so dass da negative Erfahrungen mit dazu zählen. Und ich glaube, ein Teil von mir wollte das nicht so. Ein Teil von mir wollte einfach auch rausgehen in die Welt und dazugehören. Ja. So. Und später habe ich ja den viel schöneren Schluss gefunden, in dem ich so mein Queersein lebe, nach außen trage und zelebriere, dass ich darüber auch Anschluss finden kann. Und was für einen schönen Anschluss. So die ganzen queeren Leute, die in der Welt unterwegs sind und Communities, die es so gibt. Und das ist so, ich wünschte mir einfach, glaube ich, so manchmal mein 16- oder 17-jähriges Ich hätte gewusst, queer sein heißt auch Anschluss finden können und wunderschönen Anschluss finden können und den auch überall finden zu können. Vielleicht nicht in numerischer Stärke, so wie andere das machen können, aber queere Leute gibt's überall und irgendwie finden wir uns schon auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, voll.
Das hast du ja auch schon gesagt, ihr habt euch auch übers Theaterspielen kennengelernt. Theater spielt eine riesige Rolle in deinem Leben. So. Ja. Und ich habe mit anderen Menschen so Interviews geführt, die haben gesagt, klar ist im Theater Raum für queer sein. Hm. Hattest du damals das Gefühl auch, dass so, als du ins Theater in diesen Raum gekommen bist, dass da Ort ist, um queer sein zu können?
Eigentlich ja. Mhm. Aber mir war es nicht möglich. Mhm. Ich hab's nicht hingekriegt. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich lange Zeit das Theater benutzt habe, um meine Queerness auszuleben und mir damit dann quasi auch selbst rechtfertige, warum ich es in meiner Realität nicht praktiziere oder sowas. Mhm. Das, schwierig.
Ich kann ja vielleicht einfach mal kurz eine Folgefrage dazu stellen. Ich habe nämlich auch mal geguckt, also so Volksbühnen haben ja in Südtirol eine ziemlich lange Tradition, wie ich das rausgefunden habe. Und es gibt auch einen Südtiroler Theaterverband. Mhm. Der hat so geschrieben, die Volksbühnen sind vor allen Dingen dafür da, für die Pflege des bodenständigen bäuerlichen Theaters. Und ich habe mich gefragt, was kann ich mir darunter vorstellen? Und auch nochmal in die Anlehnung an diese Fernsehanalogie, so, ne? Welche Lebensrealitäten werden da gezeigt und verhandelt und was macht das mit einem? Kannst du mir da ein bisschen Licht reinbringen in diese Volksbühnentradition?
Ja, voll. Also ich muss schon zu deren Verteidigung sagen, das ist nicht so furchtbar, wie es klingt gerade da. Also natürlich, es gibt diese Volkstheater irgendwie Tradition gibt's krass und die ist auch immer so ein Dorf-Happening, also in ganz vielen Ortschaften gibt's das und da werden natürlich auch ganz viel bäuerliche Schwänke irgendwie gespielt, in denen natürlich auch irgendwie Weltbilder transportiert werden, die jetzt irgendwie mit einer heutigen Realität wenig zu tun haben. Andererseits muss ich auch sagen, dass das machen die schon auch bewusst, also das hat auch, finde ich, schon. Eigentlich ist es schon eine krasse Form von Camp, was sie da betreiben. Also schon richtig krass. Weil es geht schon auch darum, die Hütte zusammenzureißen, indem man irgendwie alles überzieht und alles irgendwie sich auch über den eigenen Dialekt und über die eigene Praxis und über die eigenen Dorfkleinigkeiten. Also es hat immer sehr was auch von Karneval oder Fasching, wenn das so betrieben wird. Und das ist an sich total cool. Nur trotzdem war darin für mich in keinster Weise, also heute kann ich das irgendwie umwerben und finde das irgendwie ästhetisch spannend und kann da sagen, ja, da will ich eingreifen oder so, das finde ich spannend und das irgendwie größer ziehen oder kleiner ziehen. Aber damals war das irgendwie nicht möglich, weil darin kam schon schwule Charaktere vor, aber das waren dann irgendwie die Friseur, die Dorffriseure, die dann irgendwie mit der Handtasche auf die Bühne kamen und mit glitzernden Haaren so. Also natürlich auch völlig überzeichnet so. Und Da natürlich kann ich mich genauso wenig anbinden wie jetzt irgendwie an der widerspenstigen alten was auch immer, wie diese schablonenhaften Figuren auch alle da sein mögen. So in dieser Volkstheaterkultur gibt's natürlich irgendwie wenig Abbildungen, auf die ich mich jetzt hätte beziehen können. So.
Zwei Gedanken. Gedanke eins, so, ich habe gemerkt, meine Frage ist ein bisschen suggestiv, aber das war gar nicht als ein Frontalangriff auf die Volksbühnenkultur gemeint. Ich habe mich da tatsächlich.
Die schießen sich ja selber an, wenn sie das auf ihre Website schreiben, so, I mean.
Genau, und ich habe mich da halt einfach bloß gefragt, so, ne, also Medien und Theater ist ja auch ein Medium, die nehmen ja nicht nur Themen auf, sondern die setzen ja auch Themen. Und ich habe mich da einfach gefragt, so, wenn es darum geht, so lokales Leben auch wieder zu spiegeln. Woher sollen sie den Stoff nehmen, wenn lokales, queeres Leben halt irgendwie vielleicht unsichtbar ist? Und gleichzeitig, wie können sichere Räume geschaffen werden, wenn coole, queere Repräsentationen nicht stattfinden? Und ich glaube, da würde sich eine Theaterkatze einfach in den eigenen Schwanz beißen. So. Mhm. Und deswegen, da kam so ein bisschen mein Gedanke her. Mhm. Und mein zweiter Gedanke ist nochmal eine elegante Moderation hin zu dem nächsten Thema. Du hast ja gerade gesagt, deine Freundin war damals für dich so eine wichtige Wegbegleiterin. Ihr seid ja heute auch noch befreundet, richtig?
Ja.
Sehr, und ich würde aber
tatsächlich.
Cool, das ist sehr gut. Aber ich würde auch noch mal gerne zu diesem Moment zurückgehen, als du 23 warst. Und irgendwie habt ihr euch da ja getrennt, weil du ja auch irgendwie gemerkt hast, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du scheinst irgendwie gemerkt zu haben, das geht hier gerade nicht mehr.
Ja. Nee, ja, das war auch damals schon länger so. Also ich glaube auch, dass da nicht nur, also natürlich glaube ich, wenn man es aufs Krasseste runterbrechen will, dann kann man natürlich schon sagen, das war eigentlich das Problem. Aber ich glaube, die Beziehung hat auch deshalb überhaupt nicht funktioniert, weil ich keine Nähe mehr zulassen konnte, weil ich einfach zugemacht habe ab einem gewissen Punkt so. Mhm. Ich auch mit viel zu vielen Fragen mit mir allein beschäftigt war, als dass ich das hätte mit einer anderen Person teilen können. So, und da war diese Beziehung für mich auch, glaube ich, an sehr vielen Stellen ein Hindernis, trotz der Nähe und der Geborgenheit und auch dem Spaß und auch irgendwie dem Knistern, was da auch mal irgendwann war, so. Genau, und an der Stelle, ich glaube auch tatsächlich nicht nur, dass das auf meiner Seite so war, dass es klar war, dass es nicht mehr geht, sondern für uns beide, auch wenn ich derjenige war, der am Schluss so gesagt hat, nee, du, wir müssen es, glaube ich, lassen, so, aber das Bewusstsein, glaube ich, war schon was wir geteilt haben.
Mhm. So. Und dann warst du so 23 und dein Coming-out ging los und ich habe mich gefragt, du bist 23, in Südtirol, was macht Joachim in Anfängen queer oder in Anfängen zu seiner queeren Identität finden, 23, was machst du da in Südtirol? Wie ging es weiter?
Ich bin abgehauen. Nein, ich aber tatsächlich relativ bald. Also ich war noch eine Zeit lang in Südtirol. Ich habe dann irgendwie noch mal einen Job angenommen und habe dann kurze Zeit wieder bei meinen Eltern gewohnt und habe da natürlich irgendwie, war dann irgendwie viel irgendwie in schwulen sozialen Netzwerken unterwegs so. Und habe dabei irgendwie auch gemerkt, dass irgendwie da gibt's nichts. Also ich lerne hier keine Personen kennen, mit denen ich irgendwie so richtig andocken kann. Und ich wollte eh schon eine längere Zeit, weil ich hatte schon eine Zeit lang mal davor in München eine Stelle als Regieassistent angeboten bekommen, weil ich mich da beworben hatte. Und ich habe mich daraufhin dann nochmal beworben, weil ich irgendwie wusste, ich muss jetzt irgendwie weg von hier. Also weil das bei meinen Eltern zu wohnen, das ist irgendwie keine Lösung, das geht irgendwie nicht. Also ich wusste, dass ich da bald wieder weg muss. Und dann war auch irgendwie so dieses München-Ticket, so diesen Job da zu haben, richtig, richtig gut. Und dann bin ich eben eigentlich relativ schnell nach München. Und das war auch, glaube ich, so das Beste, was an dem Punkt passieren konnte. Mhm. Weil ich da dann völlig auf mich allein gestellt war. Also ich kannte auch relativ wenig Leute am Anfang in München. Ich hatte eine Freundin aus der Schulzeit da, aber ich habe dann irgendwie auch natürlich am Theater irgendwie wahnsinnig viel gearbeitet. Es war wahnsinnig gut, dass ich die Zeit für mich hatte und dann irgendwie aber in München quasi in diese Queerness, in diese Realität einsteigen konnte. Und das ist auch irgendwie am Anfang noch sehr hölzern irgendwie passiert über irgendwie Dates und man versucht irgendwie Leute kennenzulernen und so und irgendwie weiß man auch nicht so ganz und irgendwie das erste halbe Jahr sagt man noch die ganze Zeit, ich bin bi, weil es irgendwie so, weil man das selber noch nicht, also weil ich es einfach noch nicht selber geschafft habe zu formulieren oder auch eben zu benennen, was irgendwie los ist und ich wusste auch nicht so wirklich, was ich will oder was ich jetzt brauche oder das war schon irgendwie ganz neu, weil ich irgendwie nochmal irgendwie gehen lernen musste, so ganz, es klingt super pathetisch, aber es war wirklich, ich hatte das Gefühl, ich bin nochmal 7 Jahre in meiner Entwicklung irgendwie zurückgeworfen. Also ich bin irgendwie wieder 16. Und wie läuft das alles?
So, das verstehe ich sehr gut. Und woher solltest du es auch wissen?
Nee, voll. Läuft,
so. Voll. Ja. Genau, du hattest da Sachen für dich in München gefunden. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt aber auch queere Infrastruktur in Südtirol. Mhm. Und zwar habe ich da gefunden einen Verein, der heißt Centaurus, genau, du kennst den.
Yes, ja, also klar, ich kenne den. Ich war nie selber dabei. Also ich war auch nie bei Veranstaltungen von denen, was ich auch jetzt im Nachhinein total schade finde. Aber das war so komisch, ich hätte da nicht hingehen können. Also das, da gab es einen inneren Widerstand, der irgendwie, weil ich auch immer dachte, also auch auf diesen schwulen sozialen Netzwerken, also mag es jetzt irgendwie Planet Romeo oder irgendwie Grindr sein, ich konnte mich da ganz lange Zeit auch nie mit einem Bild anmelden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann das noch nicht, dass das möglicherweise andere Menschen wissen, dass ich auf Männer stehe, das geht nicht. Und es geht auch nicht, also ich hatte da auch immer noch das Gefühl, mich könnte da jemand verraten, was totaler, also totaler Quatsch ist. Wieso sollte Centaurus bei meiner Mama zu Hause anrufen und sagen, hier, dein Sohn ist schwul. Warum sollten die das machen so?
Das verstehe ich, genau, aber trotzdem haben ja Leute auch unterschiedliche Stufen und Schattierungen auch von Sicherheitsbedürfnissen, die sie in diesem Prozess machen. So, ne? Deswegen ist es, also so alle, die das machen, ist total legit. Alles, was ihr braucht, um euch für den Moment sicher zu fühlen.
Ja.
Also ich kenne wenig Leute, die gesagt haben so, hallo, ich bin queer, bam. Hier sind übrigens die schönsten, eine Auswahl der schönsten Fotos von mir auf allen gängigen Datingportalen. Und ich klopfe bei allen Initiativen an die Tür und sage, hallo, hier bin ich. So, sondern das sind ja Sachen, die passieren graduell.
Ja, voll. Aber es war schon auch, glaube ich, also es war einfach wahnsinnig lang so bei mir. Und was ich wirklich auch für mich, also ich würde wirklich auch sagen, ich finde es für mich schade, dass ich das da nicht hingekriegt habe, mir da ein Gespräch zu suchen. Also weil ich glaube, ich hätte denen einfach auch eine Mail schreiben können und sagen, hey Leute, das treibt mich gerade um. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber selbst das, ja, wie du sagst, also ich habe mich einfach wirklich nicht sicher gefühlt.
Und dieses Gefühl, was du sagst, dass du das schade fandst, ich kenne das sehr gut. Ich habe so, wenn ich so meine Coming-out-Biografie mir angucke, habe ich ganz oft Momente, wo ich mir denke, so, ach, schade, dass das damals so passiert ist. Mhm. Und gleichzeitig versuche ich da immer sehr gnädig mit mir zu sein, weil ich mir so, ich habe das halt damals nach dem besten Wissen und Gewissen und Ressourcen gemacht, wie ich das damals machen konnte. Und gleichzeitig, und das merke ich bei ganz vielen Interviews, bei vielen Menschen gibt es dieses Gefühl von schade. Und manchmal weiß ich nicht so ganz, wo soll ich mit diesem Gefühl hin? Weil ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und manchmal fühle ich mich einfach lost mit diesem Gefühl. Ja. Und ich glaube, das ist auch total okay, sich mit diesem Gefühl einfach lost zu fühlen.
Ja.
Also mein jetziges Ich hat ein ganz anderes Wissen. Und ich glaube, was richtig wichtig ist, auch ganz andere Ressourcen und ein ganz anderes Netzwerk, was mich auffangen könnte, wenn die Scheiße halt explodiert, um es mal sehr bildlich auszudrücken. Genau, das hatte ich damals halt nicht. Ja. Und ich hatte ja auch viel, als ich in diesem Dorf groß geworden bin, ich hatte ganz oft das Gefühl von, die Leute, die ich hier habe, mit denen muss ich halt klarkommen, es sind halt entweder die Dorfkids oder keine, zum Beispiel. Und deswegen habe ich mir gedacht, na gut, dann muss ich jetzt halt mit denen klarkommen. Und im Nachhinein betrachtet heißt das für mich auch, mich mit meinem queeren Selbst auseinanderzusetzen, war da nicht drin.
Ja.
Weil ich, glaube ich, auch einfach Angst hatte von, hey, wenn die halt kacke zu mir sind, kann ich mir halt keine anderen Leute suchen. Und das ist zum Beispiel was, was ich vermute, was in Großstädten anders läuft. Von ich kann mir vorstellen, dass es da einfacher ist, irgendwie so Freundeskreise zu wechseln und sich auch zu suchen.
Ja.
Ich wollte noch mal einen kurzen Shoutout an Centaurus machen, denn Centaurus hat ungefähr so knapp 50 Menschen, die da Mitglied sind. Die machen krass wichtige Arbeit. So, die haben zum Beispiel so lange gewirkt, bis sie 2017 eine Grundsatzvereinbarung zwischen dem Verein und der Gemeinde Bozen unterzeichnet haben, die damals vom Vorsitzenden des Vereins Andreas Unterkirchner und vom Bürgermeister Renzo Karamaschi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Karamaschi?
Da kommt meine, das ist die innere Kartoffel, die mir durchkommt. Wie spreche ich den richtig aus?
Karamaschi.
Ja, genau, der jedenfalls. Genau, die haben eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, dass Centaurus Sensibilisierungsarbeit für die Stadt leistet. Und also nicht gegen die Stadt, sondern mit der Stadt zum Beispiel. Ja. Und es war auch so, dass letztes Jahr tatsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Bozener Stadtverordnung ein Lega Nord Abgeordneter, den Namen jetzt nicht, weil ich
Muss auch gar nicht gedroppt werden, just saying.
Genau, aber es gab da jedenfalls einen Skandal, weil der nämlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ziemlich krass homophobe Äußerungen im Gemeinderat benutzt hat.
Ja.
Und der Skandal, und ich finde den Skandal legit, und der Skandal ist deshalb entstanden, weil Centaurus den mit zum Skandal gemacht hat und gesagt hat, Dude, was geht bei dir? Ja. Spinnst du? Wir prüfen mal, ob wir dich nicht strafrechtlich dafür an die Kandare nehmen können. So. Und dann muss ich sagen, 50 Leute in diesem Verein, richtig krasse Arbeit, Shoutout, geil.
Ich finde es auch richtig super. Also vor allem, sie kümmern sich halt einfach krass und sie sind schon auch krass präsent und auch wirklich eben in dieser Aggressivität der Politik gegenüber, was einfach wahnsinnig wichtig ist in so einem doch eben krass traditionell geprägten Gebiet, wie Südtirol einfach ist. Und was bei Centaurus einfach auch richtig super ist, finde ich, dass die einfach auch Sprachgruppen zusammenbringen, weil es ist grundsätzlich so ein Riesenproblem in Südtirol. Und die schaffen das einfach, weil irgendwie, was ist cooler wie eine deutschsprachige queere Gang, eine mehrsprachige queere Gang, I mean. Und das machen die wirklich, die machen das, glaube ich, echt richtig gut.
Genau, ich wollte dich da eh nochmal fragen, weil du es gerade gesagt hast, so Südtirol sehr traditionell. Ich habe mich gefragt, so ein bisschen rausgezoomt, wie nimmst du queeres Leben in Südtirol wahr? Also ich war noch nie in Südtirol, aber ich habe ja schon so den Eindruck, so in mehreren Texten, die ich vorher gescannt habe, ist immer dieses Wort bikulturell gefallen, so zwischen deutschsprachig und italienischsprachig. Es hat einen ziemlich hohen Autonomiestatus innerhalb Italiens. Eine sehr stark ausgeprägte Regionalkultur und ist allerdings auch sehr wohlhabend als Region. Und das sind irgendwie so viele Eindrücke, auch, glaube ich, viele Eindrücke, mit denen ich als so Ossi-Kind nicht so viel anfangen kann, weil sich das meiner Lebensrealität auch einfach entzieht. Und ich habe mich gefragt, wie nimmst du mit diesen Infos oder mit dieser Vorstellung, die ich gerade gedroppt habe, queeres Leben in Südtirol war.
Darf ich kurz eine Anekdote erzählen? Weil die irgendwie...
Auf jeden Fall
darfst du das. Die, glaube ich, die bringt es irgendwie so ein bisschen auf den Punkt. Ich habe vor einem Jahr ein Stück inszeniert, wo es wirklich auch um die Konfrontation von schwule Realität und Land ging. So, clashen aufeinander. Zack. Ich hatte ein Interview dafür und wurde beim Vorgespräch zum Interview gefragt, ist denn dieses Thema noch irgendwie relevant? Das muss doch keiner mehr verhandeln heutzutage. Und dann habe ich mich mit diesem Redakteur oder Journalisten eine Viertelstunde am Telefon gestritten, weil man muss dazu sagen, wenige Tage vorher gab es eine riesen Debatte auf Facebook, weil in Bruneck, eine Stadt weiter, wurde ein junger, schwuler Mann verprügelt beim Weggehen und auch relativ krass zugerichtet, so. Und ich habe nur dieses Beispiel genannt und gesagt, ehrlich gesagt glaube ich schon, dass diese Realität auf der Bühne verhandelt werden muss. Und ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum diese Frage bei so einem Thema gestellt wird, aber bei irgendwelchen Boulevardkomödien wird diese Frage nicht gestellt. Das finde ich so ein bisschen erschreckend. Und allein der Punkt, dass mir gegenüber in diesem Land jemand formuliert, ist es noch relevant, muss man darüber reden? So, als wäre es irgendwie unangenehm, darüber zu reden. Mhm. Ich sehe darin irgendwie einfach schon einen Punkt, der das irgendwie krass belegt, dass es einfach nicht verhandelt wird oder auch nicht angekommen ist. Also so, das darf schon da sein, solange man es nicht sieht. Also was sie alle im Bett machen, ist ja egal, ne? Aber also solange ich es nicht wissen muss.
Ich merke das ich verstehe das voll, was du meinst. Ich merke das bei ganz vielen queeren Debatten, wenn Leute dazu so sagen, so, hä, warum, wir sind doch im 21. Jahrhundert, warum muss da so ein Tamtam drum gemacht werden? Oder so, hä, ist doch total egal, welche sexuelle Orientierung und oder Geschlechtsidentität man heutzutage hat. Und ich denke mir immer so, ja, ich kann da was Wohlwollendes drin erkennen, so. Aber es ist halt einfach fernab von der Lebensrealität. Ja. Checkt es einfach, dass Menschen wie wir immer noch aufs Maul bekommen, so, um es ganz brachial zurückzukriegen und um auch in deinem Bild zu bleiben. Und ich habe mir gerade so gedacht, so, ne, also ich verstehe deine Reaktion. Ich habe mir auch gerade gedacht, so, es ist halt auch eine Art und Weise, wie man eine Frage stellt. So, es ist ja eine Frage, voll. So, muss darüber noch gesprochen werden? Oder es wäre eine andere Frage, wenn man fragt, warum muss darüber noch gesprochen werden? Und denke ich mir so, geil, da ist eine Frage, da kann ich andocken. Ja. Und da kann ich irgendwie auch deinem journalistischen Interesse halt irgendwie entgegenkommen. So, verstehe ich voll.
Ja, vor allem, es war dann, also, es ging dann schon auch schärfer zu bei der Diskussion. Also so, vor allem, weil die Position des Gegenübers schon sehr, sehr klar war. Und ich das auch einfach mega schwierig fand, weil ich so dachte, was soll das? Weil natürlich liegt in dem häufig was Wohlwollendes. Und gleichzeitig muss ich einfach sagen, nee, nicht vorkommen heißt nicht vorkommen. Mhm. Punkt. Und darin liegt nichts Wohlwollendes im Nicht-Vorkommen. So.
Speaking of Medien und Nicht-Vorkommen, ich würde zum Ende hin gerne nochmal auf diesen Bogen, diesen Fernsehbogen, der sich ja so ein bisschen durch dein Leben spannt, nochmal zurückkommen. Du hattest auch nochmal einen Fernsehbeitrag, wo du dich ja nochmal, diesmal nicht unbewusst, sondern diesmal ja auch sehr bewusst einen Coming-out-Moment hattest. Magst du mir davon noch erzählen?
Ja, voll gern. Also das hängt auch tatsächlich mit dieser Produktion, von der ich gerade schon, also von dem Interview gerade schon irgendwie gesprochen habe. In Südtirol, also gibt's so einen Fernsehsender, der heißt Rai Südtirol. Mhm. Und der hat so eine Jugendsendung und die stellen immer so junge Menschen vor, die irgendwie besondere Dinge machen, irgendwie oft Leute, die irgendwie im Kunst- und Kulturbereich arbeiten, also so FilmemacherInnen und so weiter. Und die haben mich irgendwann mal angerufen und haben gesagt, hey, wir würden das gerne über dich irgendwie machen, so als Theaterregisseur. Und ich so, ja, okay, cool, total gern. Und dann habe ich sie gefragt, ja, worüber wollt ihr denn irgendwie reden? Ja, so irgendwie über irgendwie deine Arbeit und so und wie du dazu gekommen bist. Und dann dachte ich mir irgendwie so, nee, warte, das ist eine Jugendsendung, da kann ich doch jetzt irgendwie nicht nur über Theater reden. Da habe ich doch irgendwie jetzt eine Möglichkeit, auch über andere Dinge zu reden. Und dann habe ich irgendwie die nochmal angesprochen und habe gesagt, hey, wie wäre es, wenn ich über mein Coming-out rede? Und sie war natürlich so, give it to me, the story, give it to me. Und es war natürlich, es war schon nicht so einfach, weil natürlich wurde das dann versucht, so ein bisschen reißerisch aufzuziehen. Und gegen das habe ich mich gewehrt, aber trotzdem habe ich darin ein krasses Potenzial gesehen, weil ich mir irgendwie dachte, es ist wahnsinnig wichtig, dass ich in so einem Medium, wie das ist, und Rai Südtirol gucken einfach viele Menschen in Südtirol. Und es waren auch Leute, die mich kannten, die durch diese Sendung erfahren haben, dass ich schwul bin. Und das fand ich aber irgendwie gut. Oder ich finde es auch immer noch gut, dass ich das gemacht habe. Weil ich glaube, da sitzen vielleicht 3, 4, 14, 15-jährige Leute vor dem Fernsehen, die sich das angucken und sich so denken, wow, das tut gerade irgendwie gut. So.
Voll.
Und das... Also keine Ahnung, das ist ja so ein bisschen auch dieselbe Motivation, die mich irgendwie auch dazu bewogen hat, das jetzt mit dir hier zu machen, weil ich irgendwie denke, es ist wahnsinnig wichtig, über diese Dinge zu reden, weil, keine Ahnung, ob meine Geschichte jetzt die spannendste ist, so kein Plan. Aber
darum geht's ja gar nicht.
Glaube ich, nee. Wobei, nein, ich glaube...
Coming-out-Wettbewerb.
Coming-out-Wettbewerb. Nein, aber wenn ich einer Person mit meiner Erfahrung helfen kann, dann mache ich das wahnsinnig gern, weil ich es, wenn ich es für irgendjemanden verhindern kann, diese Erfahrungen zu machen, die ich gemacht habe, dann ist es richtig cool.
Voll.
So.
Ja, das ist auch das, was mich die ganze Zeit immer anspornt bei meiner Arbeit. Wie war das denn für dich, diesen Beitrag denn im Fernsehen zu sehen und dich selbst im Fernsehen zu sehen und dich selbst über deine Sexualität reden zu hören im Fernsehen?
Ich war sehr aufgeregt. Ich war vor allem auch schon im Voraus so ein bisschen aufgeregt, weil ich auch irgendwie nicht so ein gutes Gefühl beim Interview hatte und ich auch dann nochmal quasi nachgefragt habe, hey, ich will den quer gucken quasi, bevor der rauskommt, weil da auch so ein paar Sachen zu meinen Eltern gefragt wurden, die mir einfach nicht so gepasst haben, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, die sollten da ein ganz bewusstes Licht gerückt werden und das fand ich irgendwie nicht fair oder darauf hatte ich irgendwie einfach keine Lust und deshalb war ich so ein bisschen aufgeregt. Ich war gelöst, als ich das irgendwie gesehen habe, weil das schon irgendwie nochmal so ein, also schon diese gesamte Theaterproduktion, in dessen Rahmen das alles stattfand, dieses andere Interview, diese Auseinandersetzung mit diesem Journalisten und so weiter, das war irgendwie wahnsinnig wichtig für mich, weil ich irgendwie gemerkt habe, jetzt komme ich irgendwie an. So. Mhm. Jetzt muss es nicht mehr irgendwo hinten anstehen und ich versuche nicht mehr zu passen in irgendeiner Form, sondern das ist eine Qualität von mir. Und es ist eine Perspektive, die wichtig ist, dass sie gehört wird.
Mhm, so. Voll. Und gleichzeitig ist es ja auch einfach ein super mutiger Schritt, so ein mediales Outing. So, ne, das ist jetzt so, die Information ist jetzt draußen. Ich weiß noch, als ich mal ein queeres Theaterprojekt gemacht habe, da haben wir eine Crowdfunding-Kampagne, eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne dafür gemacht. Und da haben wir uns natürlich auch als explizit queeres Team positioniert und das ging dann raus und das war halt irgendwie in Zeitungen und das ging über Websites und Newslettern. Und für mich war das nochmal so ein Schritt von, diese Information gebe ich jetzt halt raus in die Welt.
Ja.
Und vertraue einfach drauf, dass Leute mich nicht hauen. So. Und das war so ein bisschen auch das Gefühl von die Kontrolle über mein Coming-out abgeben, weil ich eine Basis hatte, der ich vertrauen kann. Und das fand ich damals einen sehr schönen, aber auch einfach krass aufregenden Schritt. So.
Ja.
Aber ich habe mir gerade auch bei deiner Story irgendwie so gedacht, so was für ein spannender, jetzt sind die Theaterpeople unter sich, was für ein spannender dramaturgischer Bogen auch von Joachim als Kind guckt Fernsehen, kann sich mit den Lebensrealitäten nicht identifizieren.
Ja.
Joachim ist bei dieser Castingshow und wird da so ein unbewusstes Coming-out mit angedichtet, bis hin zu Joachim, der sein sehr bewusstes Coming-out nochmal in so einer Show beziehungsweise in so einem TV-Beitrag ja auch setzt. So,
ja.
Und das von sich aus ja auch angibt.
Ja.
So, das ist ja auch einfach ein krasser dramaturgischer Bogen.
Weil natürlich hat es auch so ein bisschen den Anstrich vielleicht, er will mit seiner Geschichte irgendwie überall hin und keine Ahnung. Aber darum ging's nie. Sondern
ich hätte das jetzt auch nicht so gesehen.
Darum glaube ich, ich will einfach, wenn ich dastehe, nicht das Gefühl haben, dass es irgendwas gibt, was ich verstecken muss. Nicht, was ich nicht zeigen darf. Ich will mich nicht irgendwo vorstellen müssen und irgendwie erzählen müssen, was meine sexuelle Orientierung ist. So, aber ich will es auch nicht erzählen dürfen.
Das Gespräch mit Joachim hatte für mich viele eigene biografische Anknüpfungspunkte. Dass ich heutzutage den Finger auf Dinge legen, Prozesse nachvollziehen und mein damaliges diffuses Bauchgefühl nachträglich so verbalisieren kann, war und ist auch für mich ein Prozess. Und selbst die Dinge, die ich mittlerweile benennen kann, habe ich vor allen Dingen viel über den Austausch mit anderen queeren Menschen erkannt. Nicht zuletzt durch meine GästInnen im Podcast. Ich will damit sagen, über Dinge zu reden versetzt Berge. Und damit meine ich nicht nur queeres Vokabular, sondern auch eine Sprachlichkeit für Emotionen, Bedürfnisse und um Rückversicherungen bei anderen Menschen zu finden, um die eigenen Gefühle anerkannt und bestätigt zu bekommen. Joachims Punkt, wie wichtig es ist, Anschluss an queere Lebenswelten zu finden, die nicht von außen per se negativ, emotional und moralisch aufgeladen sind, hat dabei sehr in mir nachgeklungen. Deshalb lasst uns für reale, positive Narrative sorgen. Für weniger, das geht für mich nicht, hin zu einem neugierigen, bin ich das vielleicht auch? Und mein Credo, selbstbestimmte Sichtbarkeit schaffen, funktioniert für mich nur, wenn auch Sicherheiten geschaffen werden. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich, Joachim, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast. Das war Somewhere Over the Hay Bale. Ihr findet mich überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, wirklich gern. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.